Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, die Hauptrunde, sie ist jetzt quasi schon zu Ende. Heute am Mittwoch sind wir kurz vor dem letzten Spieltag in der Hauptrundengruppe 1, denn die Hauptrundengruppe 2 ist jetzt nach dem Spiel gestern schon entschieden. Darüber wollen wir sprechen, natürlich auch über das abschließende Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das mache ich wie gewohnt mit meinem Experten Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wieder mit dem deutschen Spiel anfangen. Das Positive, glaube ich, erstmal, und glaube ich, ganz wichtig, nach diesem ganzen ja, Corona-Chaos, was es um die deutsche Mannschaft gab, dass man das Spiel gewonnen hat, 30-29. War zwar zu knapp am Ende, aber trotzdem, ich glaube, der Sieg ist ganz richtig für die Moral.
Das auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Man geht jetzt natürlich mit dem positiven Gefühl aus dem Turnier. Man kann auch festhalten, dass man im Endeffekt die vier Gegner, die man auf jeden Fall schlagen muss und die man auch mit der besten Mannschaft natürlich schlagen muss, geschlagen hat. Und dann gegen die drei Teams, die vor allem natürlich jetzt in dieser Besetzung auf deutscher Seite schwierig zu besiegen sind, hat man dann eben nicht besiegen können. Aber ich glaube, man hat gesehen, also das Schwedenspiel, da bin ich mir sehr sicher, selbst wenn da nur ein, zwei, so einen kühnen Häfner noch dazugestoßen wären oder dabei geblieben wären, hätte man dieses Spiel durchaus gewinnen können. Ich bin mir relativ sicher, dass man es wahrscheinlich sogar gewonnen hätte. Also das ist dann, wenn man sich das ganze Turnier anguckt, schon positiv. Natürlich gibt es auch negative Sachen. Man konnte sehr viel erkennen. Ich finde, man kann erkennen, dass einige Spieler die Rolle, die für sie vorgesehen ist, einfach nicht in der Form auf dem Niveau, vor allem gegen diese Top-Gegner, ausführen können. Aber auch das ist ja wichtig für die nächsten Turniere, für die nächsten Monate, für die nächsten Lehrgänge, das Ganze zu wissen und sich darauf einstellen zu können. Dementsprechend denke ich, hat man immer noch das Beste aus der Situation gemacht. Und ich sag mal so auf dem Papier, mal gucken, was es jetzt wird, Platz 7 oder Platz 8, ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlecht und ungefähr auch da, wo man sich mindestens mit dem besten Team auch gesehen hätte.
Genau, das glaube ich auch. Also prinzipiell ist man genau ungefähr da rausgekommen, wo man rauskommen wollte. Ich denke, wir wussten alle, dass es vor dem Turnier ist schwer zu bestehen gegen Norwegen, gegen Schweden, gegen Spanien in der Hauptrundengruppe. Trotzdem, wie gesagt, hat man mit diesem Rumpfkader war man ja durchaus in den Spielen drin gegen diese drei genannten Mannschaften. Also so weit weg war man da jetzt nicht. Und muss jetzt aber natürlich noch nachhaken, Tim, was meinst du denn? Wer seine Rolle nicht so erfüllt hat und wer seine Rolle gut erfüllt hat? Weil das, ich glaube, das sind alle Zuhörer genauso neugierig wie ich.
Ja, natürlich. Also vorneweg, ich fange mal positiv an. Also ich finde, mit Johannes Goller hat man auf jeden Fall gesehen, dass man wirklich einen absolut fähigen Anführer und Kapitän für diese Mannschaft gefunden hat, der trotz seiner erst 24 Jahre und auch er ist ja, was Turniererfahrung angeht, sticht er zwar in diesem Team durchaus auch noch mit heraus und gilt als einer der Erfahreneren, aber das war auch eines seiner ersten Turniere immer noch. Das muss man ja auch herausheben, also das ist auf jeden Fall sehr positiv. Positiv ist auch, finde ich, dass wir gesehen haben, dass die Torhüterposition für die Zukunft mit unter anderem einem Till Klimke gut besetzt werden oder sein wird, dass man immer noch genug Leute auch in der Hinterhand hat. Das sehen wir auch ja wöchentlich in der Bundesliga. Und von daher, das ist schon mal positiv. Und da gibt es auch immer noch genug Leute, die theoretisch mal eine Chance verdient hätten. Ich denke da zum Beispiel an Christopher Rudek, vielleicht hier und da ein bisschen schwankend gewesen in den letzten ein, zwei Jahren, aber auch der kann auf einem sehr, sehr guten Niveau performen, also das ist schon mal gut. Ansonsten kritisch sehe ich weiterhin und ich finde, die Spiele, die letzten vier Spiele haben es absolut bestätigt, dass Philipp Weber einfach nicht der richtige Mann als Spielmacher für diese Mannschaft ist. Ich war mir eigentlich schon vor den Partien gegen Spanien, Schweden und Norwegen sicher, dass in diesen Duellen in der Crunch-Time das immer noch schwierig werden würde mit ihm, aber dass er dann gegen Russland, gegen ein Team, wo ich auch sage, dass man mit dieser Mannschaft, ja, die haben Norwegen geschlagen, aber ich würde schon sagen, man hätte es sich einfacher machen können. Also man hatte durchaus die Chance, das sieht man ja am Halbzeitstand von 16-12, frühzeitig das Ding klar zu machen und wegzuziehen, wenn man vernünftig weiterspielt. Da hat man es wieder unnötig spannend gemacht und ich finde Weber mit seiner Leistung in Anführungsstrichen gestern, also solange er Spielmacher war, hatte er eine Quote von 1-7 aus dem Feld, hat gefühlt nach jeder zweiten Aktion mit den Schiedsrichtern gemeckert, hier und da durchaus verständlich, also die Schiedsrichter waren eine absolute Katastrophe, also es war das mit Abstand die schlechteste Schiedsrichterleistung des Turniers, aber trotzdem, da erwarte ich dann nicht bockig zu werden, sondern dann nochmal in die Nahtstelle zu gehen und nochmal. Irgendwann muss es dann den 7-Meter-Wurf geben. Irgendwann wird es dann auch mal die 2-Minuten-Strafe geben. Das hat man dann auch durchaus gesehen zum Ende des Spiels. Aber also, dass man wieder 43 Minuten dann auf ihn setzt, finde ich schon echt schwierig. Ja, jetzt kann man sagen, ja, wir haben vielleicht auch nicht so die Alternativen jetzt im Spiel gehabt, aber also in der Situation hätte es nicht noch schlechter werden können. Dann probieren Julian Köster aus auf der Position. Du hättest Fabian Wiede viel früher auf die Mitte stellen können. Von daher sehe ich das nicht so ganz. Und dementsprechend, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt, als Halblinker sehe ich da weiterhin Potenzial, dass er dieser Mannschaft helfen kann. Als ein bisschen anderer Spielertyp, als ein Heimann und Kühn, finde ich. Das ist nicht so unwichtig, aber nicht als Spielmacher.
Ja, also ich glaube, alle, die uns regelmäßig hören, die wissen ja auch, glaube ich, wie meine Meinung dazu ist. Philipp Weber ist kein Spielmacher. Können wir bitte mit diesem Narrativ einfach aufhören? Er ist es einfach nicht. Gegen kleine Teams, ja, geschenkt, das kriegt er hin. Das würden wahrscheinlich auch andere hinkriegen. Aber gegen große Teams ist halt nicht klar. Jetzt wieder 7 Assists gemacht. Okay, gut, hat er gut gemacht, aber seine Wurfquote von 3-9 ist einfach nicht gut genug dafür. Also er muss sich dann klare Situationen raussuchen und auch gerade dann gegen große Mannschaften, dann halt ist er halt nicht der Anker, den man halt braucht. Er ist nicht derjenige, der dann für seine Gegenspieler Chancen kreieren kann. Und genau das braucht man aber. Man braucht jemanden, auf den man sich auf Mitte verlassen kann. Und das ist nicht Philipp Weber. Er wird es nie werden. Und ich kann es nicht verstehen, warum es der Bundestrainer Alfred Gislason, dem ich als einen absoluten Experten im Handballsport sehe, als absoluten Fachmann, warum er es immer noch zwanghaft versucht. Klar, natürlich, die Optionen haben jetzt in diesem Turnier gefehlt. Ne, möchte man solches auch nicht außen vor lassen und so weiter. Aber ich finde, dass dann so eine Möglichkeit wie mit Julian Köster auf Mitte und dann Weber auf links, das ist prinzipiell besser als Philipp Weber auf Rückraummitte, weil alles besser ist als Philipp Weber auf Rückraummitte. Deswegen, ja, da muss was passieren. Da gibt es auch mit Sicherheit auch andere Optionen, noch andere Namen, die man auch sich drüber Gedanken machen muss. Also zum Beispiel Marian Michalczyk, der ja irgendwie so ein bisschen jetzt aus dem Blickfeld verschwunden ist, seitdem er in Berlin spielt. Ein Luka Witzke, der das ja gut gemacht hat. Wir hatten es ja auch schon erwähnt in unserem Podcast. Oder halt auch andere Möglichkeiten. Ein Tim Sutton, wenn er wieder in Topform kommt. Ein Juri Knorr, natürlich auch noch jemand, den man da hin tun kann. Aber eins ist klar, Philipp Weber wird in seiner ganzen Karriere nie das deutsche Team wirklich auf dem Niveau auf Mitte führen können, wie es braucht, um gegen Top-Teams wie Schweden, wie Spanien, Norwegen, Frankreich, Dänemark dagegen zu bestehen. Und genau deswegen sollten wir jetzt gucken, dass bis zur Heim-EM, also in 2 Jahren, ne, sollte dann endlich wirklich jemand da sein, der das Team wirklich gut über Mitte führen kann. Und dass wir dann wirklich dann gucken, dass dann Weber, der ja sowieso in der Abwehr ein Problem ist, dann wirklich nur reinkommt in der Offensive auf halb links, um mal einen Julius Kühn zu entlassen, vielleicht auch einen Sebastian Heimann, oder halt dann überlegen, ihn vielleicht sogar komplett außen vor zu lassen, weil, wie gesagt, man muss halt gucken, dass man diese Angriff-Abwehr wechselt, so gering wie möglich hält. Das ist einfach ein Trend im Welthandball, dass man gucken muss, dass man beides spielen kann, weil es natürlich einfach dann schwierig ist, wenn ich dann sehe, dass Patrick Zieker auf halb links spielen muss, wenn der Wechsel nicht stattfindet. Ja, das ist gut und Zika hat das auch toll gemacht, ja, aber der ist halt einfach trotzdem mal irgendwie 10 cm kleiner als ein halber, mindestens. So, und das ist halt ein Problem, was man halt mit dem beschäftigen muss. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was der Bundestrainer daraus für Schlüsse ziehen wird. Ich wage es auch noch zu bezweifeln. Ich bin auch sehr gespannt, wie es auch mit Paul Drucks und Fabian Wiede weitergeht, denn auch da gute Ansätze, ja, aber auch da finde ich, dass das Potenzial, was sie haben, dass es nicht so dauerhaft in der Nationalmannschaft kommt, wie man es eigentlich erhofft hat. Und deswegen auch gerade natürlich von dem Hintergrund, dass sie auch nur als Ersatz eingesprungen sind, frage ich mich sowieso, ob sie dann überhaupt dauerhafte Optionen für den Bundestrainer sind, dann auch für 2024. Also das ist schon, glaube ich, eine spannende Phase. Und wir merken, glaube ich, auch einfach, Tim, in dem gesamten Turnier über, uns fehlt dieser Unterschiedsspieler, wie es man so schön sagt. Dieser Sander Sargosen bei Norwegen oder so ein Jim Gottfriedsson bei den Schweden. So jemand fehlt einfach. Und das ist natürlich etwas, was es gerade natürlich dann auch schwierig macht gegen gute Teams in engen Situationen, weil genau so jemanden brauchst du dann, der dann das Heft in die Hand nimmt und das Ding entscheidet alleine, möglicherweise.
Ja, klar. Aber das ist ja jetzt leider auch keine neue Erkenntnis, also das ist ja schon seit Jahren so und ich glaube, man muss einfach, also man kann gerne weiterhin darauf hoffen. Ich finde, man hat mit einem Sebastian Heimann, vielleicht mit einem Juri Knorr, wenn er sich, wenn er noch konstanter jetzt auf dem Niveau dann spielen wird, vielleicht auch noch nach der Saison viel gelernt hat von einem Andi Schmid, auf der Position, da sehe ich durchaus das Potenzial, dass die beiden vielleicht, zumindest für deutsche Verhältnisse, diese Unterschiedsspiele werden können, was dann vielleicht im internationalen Vergleich immer noch nicht oberste Schublade ist, aber vielleicht schon so eine halbe darunter oder eine ganze, das wäre schon mal ein Fortschritt. Müssen wir mal abwarten, wie das dann vor allem dann in 2 Jahren so aussieht und wie sich da die Spieler so weiterentwickeln. Ich würde auch sagen, dass ein Julian Köster Ansätze gezeigt hat, mit der Vielseitigkeit, die er in seinem Spiel hat, die für mich durchaus zeigen, da ist auch das Potenzial, da so ein Spieler zu werden. Also, wie gesagt, er kann sowohl aus dem Rückraum von 9 Metern mit ordentlich Bums ballern, hat das Auge für den Kreis, kann auf der Mitte spielen, kann vor allem auch decken. Also, das sind schon viele, viele Punkte und Puzzlestücke, die da zusammenkommen. Aber auch da, der ist sehr jung, das ist sein erstes Turnier. Mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber, ne, und Klopf auf Holz, das verletzungsfrei bleibt und so weiter. Aber ich glaube, also ein bisschen Hoffnung habe ich da noch, dass da was sich entwickeln könnte in den nächsten Jahren. Aber für die kurzfristige Sicht, so fürs nächste Turnier, ist es auf jeden Fall nicht, noch nicht der Fall. Aber ja, deswegen finde ich, kann man durchaus sagen, dass man einfach jetzt weiterhin gucken muss, dass man eben dann die besten Spieler, die vor allem auch ja von der Spielweise her miteinander agieren können, einfach auf die Platte gebracht werden. Und wie gesagt, Luka Witzke, finde ich auch, hat es in den Spielen sehr, sehr gut gemacht. Und ist da auch definitiv eine Option im Rückraum für die kommenden Spiele. Mal gucken, wie es dann in der WM-Quali dann aussieht, die man dann ja auch im Sommer spielen wird. Und ja, aber wie gesagt, also ich glaube vor allem, dass das Positive an der Situation und an den Corona-Fällen war, auch wenn sich das natürlich nicht so, also ein bisschen blöd anhört, aber der Bundestrainer konnte jetzt auf allerhöchstem Niveau sehr, sehr viele Spieler ausprobieren und gucken, wer das Niveau, vielleicht wer das Potenzial hat, in diese Mannschaft zu passen, wer sich anpasst. Man muss ja sagen, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Man hat nicht wirklich viel gehört, dass man jetzt groß gehadert hat mit der Situation. Man hat sie angenommen, man hat weitergespielt, man hat weiter gekämpft, man hat trotz der Situation gegen den Vize-Weltmeister nur knapp verloren und sich da, wie gesagt, auch selbst geschlagen. Also ich glaube, die Moral und generell das Mannschaftsinnere, das stimmt. Gislason hat nicht alles richtig gemacht, aber ich finde auch, dass das schon alles in einem ein sehr gutes Turnier für die nächsten Jahre werden kann im Rückblick, eben weil du so viele Spieler jetzt auch, so vielen Spielern auch die ersten Erfahrungen geben konntest auf dem Niveau. Das könnte sich tatsächlich für die nächsten Turniere auszahlen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube gerade dieses Teamgefühl jetzt natürlich klar ist schwierig, weil man natürlich jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbringen konnte, weil man dann ja auch teilweise in Quarantäne gewesen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Vorteil sein kann, weil das natürlich auch zusammenschweißt und so. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie es auch weitergeht. Ich meine, Yogi Bitter hat ja schon gesagt, dass er nicht nochmal zurückkommen wird. Also es ist schon, hat er relativ klar kommuniziert, dass das sein letzter Einsatz quasi gewesen ist, dass er wirklich nur im Notausgang geholfen hat, aber man hat wirklich gute Spieler gesehen. In Lukas Zerbe hat es sehr gut gemacht. Auch in Christoph Steinert fand ich auf jeden Fall ein absolut positiver Gewinn für dieses Team. Also von daher, da gibt es einige, die sich hervorgetan haben. Ich fand auch Lukas Stutzke, nachdem er gekommen ist, engagiert, hat wirklich auch Schwung reingebracht. Manchmal vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, aber ich glaube, ich trotzdem meiner Aktivposten, auf dem man durchaus auch bauen kann, auch gerade dann als möglichen Backup einfach, weil er dann nicht mehr so der rein klassische Shooter wie Julius Kühn ist, aber da, wie gesagt, sind auch einige Leute vor ihm auf der Position, wo er sich auf jeden Fall anstrengen muss, dorthin zu kommen, aber trotzdem vielleicht eine Option dann, falls es nicht mal Ausfälle geben sollte, die man auf jeden Fall ohne Probleme drauf zurückgreifen kann. Ich finde, bei Tobi Reich hat man jetzt wieder gesehen, 2 von 4 von außen, dass man da auch aktuell ein bisschen bessere einfach hat auf der Position. Da ist er aktuell in seiner Topform, die er mal gehabt hat. Ich finde da Patrick Ziege aber zum Beispiel sehr, sehr sicher, sehr konsequent in seinen Aktionen. Also ganz, ganz wenig Fehlwürfe. Ich glaube 3 oder 4 maximal von außen. Also der hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also von daher gibt gute Spieler in Deutschland. Ich glaube, das sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin durchaus optimistisch, muss ich sagen, dass man es mit dem Kader durchaus geschafft hat, dann auch noch mit anderen Teams mitzuhalten. Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung für die kommenden Monate und Jahre. Natürlich, klar, wird es schwierig, um Medaillen mitzuspielen, aber ich glaube auf jeden Fall, die Basis stimmt. Und dann geht es einfach darum, in entscheidenden Momenten dann gegen die Top-Mannschaften beste Leistung zu zeigen. Dann auch natürlich vielleicht ein bisschen bessere Torhüterleistung, die mir über das insgesamte Turnier gesehen nicht immer so hundertprozentig gefallen hat. Aber ich denke auch da mit den beiden Top-Keepern, Andy Wolf, Till Klimke, sollte es auch auf jeden Fall möglich sein, dort gute Leistung zu zeigen. Dann wollen wir jetzt soweit das abschließen zum deutschen Team. Und dann den Blick werfen auf die anderen Spiele, denn die Hauptrundengruppe 2, ich habe es gesagt, ist vorbei. Wir wissen jetzt, wer ins Halbfinale einzieht. Und natürlich wollen wir den Blick werfen auf den entscheidenden Spieltag in Gruppe 1, denn dort geht es noch drum und da können noch 3 Teams ins Halbfinale einziehen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns mit den restlichen Spielen bei der Handball-EM beschäftigen, die es in den letzten 2 Tagen gegeben hat, also Montag und Dienstag. Und natürlich erstmal in der deutschen Gruppe bleiben, denn da haben wir schon die Entscheidung. Und da können wir sagen, dass die Spanier, Tim, sich qualifiziert haben fürs Halbfinale, haben mit 28-27 gewonnen und hatten damit schon ja am Dienstagabend schon sicher, dass sie definitiv ins Halbfinale einziehen müssen. Das war aber, das dürfen wir auch nicht vergessen, ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Also da haben sie sich teilweise selbst das Leben schwer gemacht.
Ja, absolut, und können sich am Ende bei Rodrigo Corrales bedanken, dass sie diese Gruppe dann am Ende auch gewinnen und wahrscheinlich dann den Dänen aus dem Weg gehen. Mal gucken. Aber ja, das war schon irgendwie ein Spiel, in dem die Spanier sich, ja, du hast es gesagt, sehr, sehr schwer getan haben. Offensiv vor allem, ja, nicht so richtig ins Laufen gekommen sind, haben sich dann kurzzeitig mal auf 2, 3 Tore abgesetzt in der zweiten Halbzeit, aber die Polen, ja, haben das gut gemacht, sind wieder rangekommen immer wieder und konnten dann am Ende auch wirklich noch, hatten am Ende die Chance, 2 Chancen eigentlich, das Spiel dann noch auszugleichen, scheitern dann an Corrales und die Spanier jetzt auf einmal, also so das Norwegen-Spiel, was man wirklich echt nicht gut gespielt hat, dieses Spiel jetzt, irgendwie so eine kleine Leistungsdelle zum wahrscheinlich komplett falschen Zeitpunkt. Muss man mal schauen. Klar, Halbfinale und K.O.-Spiel, vor allem mit Spanien ist das nochmal anders. Aber was man natürlich auch bedenken muss, in diesem Jahr, in diesem Turnier, hat man natürlich für die Crunch-Time keinen Alex Duschebaev, der dir das Leben dann rettet. Deswegen bin ich tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, was die spanischen Finalträume so angeht, aber warten wir erstmal ab, gegen wen sie dann spielen und schauen dann da nochmal drauf. Aber wie gesagt, irgendwie gerade eine Leistungsdelle, die ich jetzt so auch nicht unbedingt habe kommen sehen.
Nee, ich auch nicht. Also da, das muss man schon sagen, da bin ich auch schon überrascht. Gerade auch die Wurfquote von 62%, der war doch überraschend schlecht. Also die Polen waren echt gut, haben es so wirklich gut gemacht. Tolle Tore. Ich fand Piotr Jędrzejczak, der Halblinker, das echt toll gemacht. Also wirklich sehr agil, immer wieder mit Körpertäuschung einfach die spanische Abwehr austanzen können. Hätte ich so nie erwartet. Also das war wirklich ein tolles Spiel, was sie dort gezeigt haben. Die Polen wirklich alles gegeben nochmal. Hatten ja auch nichts zu verlieren. Ich meine, es war ja sowieso schon quasi eigentlich klar, dass sie vielleicht die Gruppe als Letzter abschließen werden. Also von daher, ja, nochmal ein tolles Spiel gezeigt, einen guten Torhüter mit Mateusz Czembinski gemacht, 11 Paradenquote von 28% zwar nur, aber immerhin besser gewesen von den Paraden, zumindest als seine spanischen Gegenüber, denn Corrales hat ja nur 8 Bälle gehalten, aber halt die entscheidenden 2 hinten raus und da müssen sich die Polen auch schon ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass sie es mit wirklich guten Winkeln nicht geschafft haben an Corrales, der wirklich keinen überragenden Tag hatte, vorbeizukommen. Pérez de Vargas auch, als er reinkommt, ist keinen einzigen Ball gehalten bei 7 Versuchen, also auch da, die spanischen Leute müssen sich steigern, damit es dann im Halbfinale dann reicht, wenn sie wieder ins Finale kommen wollen, wenn sie den Titel verteidigen wollen. Aktuell mit der Leistung, glaube ich, dürfte es ein bisschen schwierig werden. Hängt aber natürlich auch einfach davon ab, wen sie treffen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Wollen aber uns noch den Blick werfen auf den zweiten Teilnehmer in der Halbfinale, der schon feststeht. Das ist Schweden. 24-23 gewinnen sie. Ja, und können sich bei Norwegen bedanken, die das Spiel weggeschmissen haben.
Einerseits ja, aber andererseits hat man das dann auch in der Schlussphase wirklich sehr, sehr gut und unangenehm verteidigt. Aber ja, das ist schon das Narrativ dieses Spiels am Ende. Die Norweger schmeißen eine 5-Tore-Führung zur Pause und eine 4-Tore-Führung 5 Minuten vor Schluss weg und müssen sich jetzt mit dem Spielplatz 5 begnügen. Das ist schon eine wirklich ganz, ganz dicke Enttäuschung gewesen und auch eine kleine Überraschung, wie ich finde, weil bei den Schweden kurzfristig dann noch Palika und Felix Klar ausgefallen sind. Und das sind ja jetzt schon nicht gerade mal so unwichtige Spieler für dieses Team. Vor allem Palika, der natürlich wieder ein überragendes Turnier gespielt hat bis dahin. Und boah, also da hätte ich vor dem Spiel, hatte ich schon so meine Zweifel, was die Schweden angeht. Und vor allem nach der ersten Hälfte, wo ja offensiv nicht viel funktioniert hat, auch defensiv viele Lücken. Reinkind ist sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, hat einen wirklich guten Tag erwischt, am Ende mit 6 von 6, wirklich ganz, ganz stark. Aber was da in den letzten 5 Minuten passiert ist, ist einfach, deswegen ist dieser Sport so geil. Also es ist wirklich unfassbar, die machen da wirklich diesen 5-0-Lauf. Am Ende, das muss man ja auch dann dazu sagen, hält Bergerud in diesem Spiel, also das ist ja die verrückteste Statistik, insgesamt 4 von 6, davon 3 von 5 7 Metern, 3 7 Meter hintereinander, plus dann noch ein Nachwurf nach einem gehaltenen 7 Meter. Du denkst dir ja, okay, wenn die Schweden so viel verballern, dann kann das auch nicht funktionieren. Und auf einmal kommt mit einem Walter Krinz da ein 21-Jähriger, glaube ich, der, wie gesagt, in Berlin nicht wirklich viel Spielzeit bekommt, weil er eben einen Hans Lindberg vor der Nase hat. Und macht die Dinger eiskalt in diesen Situationen. Am Ende 2 von 2 und der Entscheidende zum 24-23-Sieg, 15 Sekunden vor Schluss, dann auch noch ein Leger über den Kopf, wirklich gefühlt hat er den Bergerud da ein bisschen rasiert. Also es ist wirklich unfassbar. Dieses Spiel, krank. Also da hatte ich echt Puls noch eine halbe Stunde nach dem Spiel. Und das, obwohl ich jetzt insgesamt wirklich beide Teams auch durchaus sympathisch finde und beide ja auch einen sehr, sehr schönen Handball spielen können. Also es ist wirklich unfassbar gewesen.
Ja, da bin ich definitiv bei dir und das ist wirklich, wirklich krass. Also ich meine, ich habe dieser 7 Meter hat mich irgendwie an den von Hampus Wanne erinnert, als er den Entscheidenden geworfen hat, damit Flensburg die Champions League gewinnt, der auch so ein richtig fieser 7 Meter gewesen ist. Und klar, natürlich die Frage war, ob es Hampus Wanne macht, aber nach 1 von 3 war es auch richtig, ihn nicht werfen zu lassen, aber Walter Krinz, ey, wirklich eiskalt. Und dann Johannessen hält dann den letzten Wurf der Norweger, sodass man da, weil mit Unentschieden wären Norweger noch weitergekommen. Deswegen haben dann doch die Schweden noch Glück gehabt, hinten raus, dass Johannessen dann auch gut noch gehalten hat. Insgesamt auch ein gutes Spiel von ihm, 9 von 18, 50% Quote, also von da an noch ein wichtiger Faktor gewesen, nachdem Tobias Thulin zu Beginn nicht ganz das wiederholen konnte, was er in den Spielen zuvor gezeigt, im Spiel zuvor gezeigt hat. Und deswegen ganz, ganz bitter für Norwegen. die ja sich im Endeffekt an die eigene Nase fassen müssen, dass sie nicht weitergekommen sind. Die Niederlage gegen Russland, die unnötig war. Diese Niederlage, die eigentlich auch unnötig gewesen ist. Also im Endeffekt hätten sie eigentlich als Gruppenerster einziehen sollen ins Halbfinale und jetzt sind sie als Dritter nur im Spiel um Platz 5. Das ist natürlich nicht sonderlich schön. Ich meine, immerhin die Chance besteht noch, dass sie sich direkt für die WM qualifizieren können. Trotzdem natürlich die Ansprüche in Norwegen sind natürlich andere als Spiel um Platz 5. Deswegen, enorm bitter für sie. Dann lass uns doch, Tim, auf die Hauptrundengruppe 1 jetzt zu sprechen kommen. Denn wie gesagt, dort steht heute der entscheidende Spieltag an, wo es darum geht, okay, ne, wer zieht ins Halbfinale ein? Ich denke, relativ sicher sein sollten eigentlich die Dänen, die ja mal wieder klar gewonnen haben gegen Niederlande mit 35-23, ein überragendes Spiel hatten, beide Torhüter über 40% Quote, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Niederlande enorm gebeutelt war vom Coronavirus in den letzten Tagen, deswegen wird es auch für sie enorm schwierig, jetzt auch noch im letzten Spiel irgendwie zu punkten gegen Kroatien, trotzdem auch absolut eindrucksvoll und eigentlich auch nur der Beweis dafür, dass dieses Team der absolute Top-Favorit auf den Titel ist.
Ja, das steht außer Frage. Also das Spiel kann man getrost als weitere Trainingseinheit auf dem Weg zum Titel bezeichnen. Die Niederländer natürlich zum einen durch die Infektion von Topscorer Kai Smits gebeutelt. Dazu hat Luke Steins nicht eine Minute gespielt in diesem Spiel. Also da war es dann auch schon relativ klar, dass man da jetzt nichts Zählbares rausholen kann. Ich denke, man wird es innerhalb des Teams so verkaufen, dass man immerhin die zweite Halbzeit nur mit 3 Toren verloren hat und dementsprechend daraus vielleicht ein bisschen was zieht. Aber du hast es gesagt, also beide Torhüter auf dänischer Seite wieder überragend. Waren jetzt teilweise auch nicht die schwierigsten Würfe, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, also generell Matthias Gitzel immer wieder mit 9 von 9, also unfassbar. Mikkel Hansen 7 von 8. Ich glaube, auch die Assists-Statistiken waren auch wirklich teilweise sehr, sehr wild. Also genau, Gitzel 9 Tore, 8 Vorlagen. Also unfassbar, unfassbar wirklich wieder hochverdient dieses Ding gewonnen. Sich vorzeitig damit schon mal fürs Halbfinale qualifiziert. Und jetzt, wie gesagt, im direkten Duell gegen Frankreich reicht ein Unentschieden, um Gruppensieger zu werden. Nikola Jakobsen hat schon gesagt, man will ein paar Spieler schonen. Hört sich jetzt so an, als würde man das Spiel vielleicht irgendwie wegwerfen, aber dann muss man halt auch bedenken, eine B7 würde halt gefühlt bei diesem Turnier trotzdem noch in den Top 5 landen, mindestens. Da bin ich mir ziemlich sicher und deswegen würde ich die Dänen da gar nicht mal, also sehe ich sie weiterhin in der Lage, Frankreich zu besiegen, selbst wenn ein Hansen, ein Gitzel vielleicht gar nicht spielen. Also das ist schon echt verrückt.
Ja, sowieso, Matthias Gitzel ist sowieso verrückt. Der hat das einen einzigen Fehlwurf bei 36 Versuchen. Der hat eine Quote von 97% als Schütze. Das ist brutal. Solche Quoten haben nicht mal 7 Meter Schützen. Ich habe nicht mal gesehen. Das ist unglaublich, auf welchem Level der diese EM bestreitet. Das ist unglaublich, mit dieser Präzision. Also da können wir uns echt in der Bundesliga drauf freuen, wenn er dann im Sommer kommt zu Berlin. Es ist brutal, also wirklich brutal. Und ich glaube auch, dass sie denen auch nicht so viel schonen werden, denn ich glaube, das hängt da sehr davon ab, wie das erste Spiel des Tages ausgeht, weil die Isländer sind ja das Team, was Frankreich noch den Einzug ins Halbfinale streitig machen kann und sie spielen am heutigen Mittwoch um 15:30 gegen Montenegro. So, und jetzt haben sie zwar knapp gegen Kroatien verloren, aber ich glaube, Tim, wenn Island gewinnen sollte, dann werden sich die Dänen mit Sicherheit nicht mit einem B-Team nachlassen sagen wollen, dass sie dieses Spiel hergeschenkt haben und damit Frankreich die Möglichkeit gegeben haben, hier weiterzukommen. Also von daher bin ich sehr gespannt drauf. Wobei, nee, warte mal, wenn Island gewinnt, sind sie sowieso durch. Also von daher ist es dann ja egal im Endeffekt. Aber trotzdem, die Isländer müssen erstmal gewinnen.
Ja, also klar, die Isländer haben es immer noch ein bisschen in der eigenen Hand. Also sie müssen es auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Dann hätten sie bei einer französischen Niederlage gegen Dänemark den Platz im Halbfinale sicher als Gruppenzweiter. Aber Frankreich, wie gesagt, reicht auch dann ein Punkt gegen Dänemark, um weiterzukommen auf jeden Fall. Bittere Niederlage für die Isländer, die das Spiel gegen Kroatien auch definitiv hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Aber das war ein unfassbar schönes Spiel für Torhüter, Liebhaber, Viktor Hallgrímsson 11 Paraden, 35%. Ivan Pešić 13 Paraden, 37%. Es gab eine Sequenz, da hat, ich glaube, Hallgrímsson einen Ball weggenommen, Tempo-Gegenstoß oder erweiterter Gegenstoß der Isländer, Pešić hält, nochmal erweiterter Gegenstoß der Kroaten, Hallgrímsson hält und das innerhalb von gefühlt 30 Sekunden. Es war einfach ein Fest. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, man hat in dem Spiel dann schon gesehen, dass vielleicht ein Palmason gefehlt hat, der dann in dieser Crunch-Time, wo es knapp wurde, nochmal so ein bisschen die Verantwortung übernimmt. Man hat natürlich viel mit zwei Linkshändern wieder gespielt, mit Magnusson Kristjansson und Viggo Kristjansson hatte leider nicht so den besten Tag mit 0 von 6. Das hat dann gereicht für die Kroaten, das Ding zu gewinnen. Und dementsprechend ist man jetzt in dieser Situation auf isländischer Seite und man muss Montenegro auch erstmal schlagen. Ja, die haben jetzt deutlich gegen Frankreich verloren, aber ja, die sollte man, vor allem wenn Simic in Fahrt kommt, nie unterschätzen. Vor allem, weil es für Montenegro auch noch um das Spiel um Platz 5 geht. Also wenn die gewinnen, sind sie, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, quasi relativ sicher Dritter in dieser Gruppe. Also ja, außer die Niederländer. Ja, außer die Niederländer schlagen Kroatien, weil dann wird's, also das wäre wild, wenn Montenegro und die Niederlande gewinnen. Gegen Island und Kroatien haben Island, Kroatien, Montenegro und Niederlande 4 Punkte. Das heißt, es gäbe einen Vierervergleich um diesen dritten Platz in dieser Gruppe. Da will ich jetzt nicht irgendwie noch die Rechenspiele rausholen. Aber so viel kann man sagen, wenn Montenegro gewinnt und Kroatien gewinnt, gibt es den Dreiervergleich mit Montenegro, Kroatien und Island. Montenegro hat gegen beide dann gewonnen. Dementsprechend wären sie auf jeden Fall Dritter. Und dementsprechend geht es um die direkte WM-Qualifikation, du hast es gesagt, denn der Sieger des Spielplatz 5 qualifiziert sich für die nächste WM. Also da ist dann noch ordentlich was drin für die Montenegriner. Also das ist jetzt auch keine leichte Aufgabe in diesem ersten Spiel heute. Also wirklich sehr, sehr viel drin in diesem letzten Spieltag. Boah, das wird interessant.
Auf jeden Fall. Und ich möchte es nochmal auflösen. Ich habe mir extra nochmal eine Tabelle rausgenommen. Also es kann maximal ein Dreiervergleich werden. Also weil Kroatien, Montenegro und Niederlande haben beide nur 2 Punkte. Das heißt, egal wer gewinnt, es könnte höchstens, wenn Island verliert, höchstens einen Dreiervergleich dann um Platz 3 werden. Natürlich die Isländer möglichst verhindern wollen, denn sie wollen natürlich noch möglichst noch ins Halbfinale. Aber wie gesagt, aufgrund der Corona-Fälle, die sie ja immer noch haben, und ich weiß nicht, wie die Chancen stehen, dass da jemand zurückkehrt, wird es natürlich enorm schwierig, weil, wie gesagt, Montenegro echt ein tolles Turnier spielt, den Borja Simic, der auch gegen Frankreich wieder gut gehalten hat. Thema, das darf man auch nicht vergessen. Wieder 13 Paraden, wieder eine enorm hohe Prozentzahl gehabt, mit 30% zwar nur, aber trotzdem ein tolles Turnier spielt er bisher. Und dann lassen wir jetzt noch zu Frankreich kommen, die wir ja bisher nur kurz angesprochen haben. Ja, wie gesagt, man hat klar gewonnen. Das natürlich, gibt natürlich Selbstvertrauen gegen Dänemark, aber es wird natürlich trotzdem in Bestbesetzung enorm schwierig, dort zu bestehen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sie auftreten. Es wird natürlich wie in jedem Handballspiel, aber wie gesagt, vor allem bei den Franzosen gefühlt darauf ankommen, wie die Torhüter performen. Man hat gesehen, dass Girard alles in allem sehr, sehr gut war bisher bei diesem Turnier, auch Panda. Jetzt im Spiel gegen Montenegro mit 10 Paraden, 36%. Das ist wirklich elementar, vor allem natürlich oder umso mehr, wenn man auf der anderen Seite Landin und Möller hat, wo es quasi garantiert ist, dass einer von beiden mindestens mal 35%+ halten wird. Dementsprechend, die Kamem, der, finde ich, bisher im Turnier relativ unauffällig war, kam jetzt gut rein mit 7 von 10 und hat ein gutes Spiel abgeliefert gegen Montenegro. Das wird auch wichtig sein, dass er wirklich in Bestform auftritt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Franzosen, selbst wenn die Dänen ein paar Spieler schonen sollten. Aber auch das weiß man aus den letzten Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Die Franzosen können an einem sehr guten Tag und an einem guten Tag auch jeden schlagen. Von daher, wie gesagt, 20.30 Uhr das Spiel. Das ist echt, ja, das wird auf jeden Fall ein ordentlicher Leckerbissen, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, genau, das wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag heute nochmal werden. Also von daher unbedingt einschalten, dass ihr euch da auf jeden Fall informiert, weil wie gesagt, da ist noch einiges möglich. Damit wollen wir jetzt den Blog kurz für Handball-EM schließen, denn es gibt noch ein, zwei Meldungen, die wir noch kurz sprechen wollen. Denn natürlich gibt es auch wieder Meldungen von Rhein-Neckar-Löwen, die jetzt noch jemand verpflichtet haben für die kommende Saison, aber jetzt nicht mehr für die aktuelle, sondern für die nächste. Und zwar ist es, dass Ole Forssell-Scheffert von den HSG Wetzlar kommt, und zwar wird er das Team verstärken, hat eine Option gezogen, dass er ein Jahr früher aus einfach noch aussteigen darf. Eine gute Verpflichtung, finde ich, Tim, für die Löwen, die ja dringend wirklich gute Spieler brauchen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Probleme dann gibt auf der Rückkomposition, aber da kann es ja vielleicht auch dann mögliche Trennungen geben, wo man sagt, das hat einfach nicht funktioniert.
Absolut. Wirklich ein guter Spieler, der sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat in Wetzlar, wie so einige vor ihm das auch schon getan haben. Und ja, wir haben schon vorhin über dieses Anforderungsprofil in der aktuellen im aktuellen Zeitalter des Handballs gesprochen, dass man möglichst versucht, Abwehr-Angriff-Wechsel so stark zu minimieren, wie es geht. Und das erreicht man mit ihm auf jeden Fall auch. Mit Ole Forssell-Scheffert, der auf beiden Seiten des Balls wirklich gut agieren kann und ein sehr wichtiger Part werden kann. Dementsprechend, sehr, sehr wichtig. Vor allem natürlich mit dem Andi Schmid-Abgang braucht man umso mehr nochmal Optionen im Rückraum. Und wie gesagt, das ist ein Spieler, der, finde ich, auf dem Niveau, auf dem sich die Löwen dann zumindest demnächst dann wieder sehen und da, was sie dann anpeilen mit Top 5, Top 6, das da wird auf jeden Fall deutlich weiterhelfen.
Auf jeden Fall, da bin ich auch absolut bei dir. Das ist wirklich eine tolle Verpflichtung. Nachverpflichtung für die aktuelle Saison haben hingegen der HCR lang gemacht. Sie holen sich mit sofortiger Wirkung Kim Sonne Hansen von dänischen Erstligisten Ribe Eisberg. Und Kim Sonne Hansen wird dem einen oder anderen sicher noch was sagen. Er hat ja in Kiel gespielt und war dann 2015 bis 2019 bei der GWD Minden. Also von daher hat er ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Etwas überrascht, dass er jetzt so spontan kommt, und ob es wirklich so ein international erfahrener Torhüter ist, wie es angekündigt wird, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, Tim.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich denke, ein solider Torwart. Bin ich gespannt drauf, wie er sich so schlägt jetzt wieder in der Bundesliga. Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er erst oder noch bis vor 3 Jahren in der Bundesliga war. Das kam für mich irgendwie auch deutlich länger hervor. Wie gesagt, er war in Kiel, er hat eine deutsche Meisterschaft eingesackt und hat in der Champions League durchaus mal Spielzeit bekommen. Dementsprechend denke ich mal, ja, wird man sich darauf vor allem beziehen, auf die internationale Erfahrung. Aber ich bin gespannt. Die Erlanger können durchaus jede Hilfe gebrauchen. Das muss man ja leider auch so feststellen. Und generell ein Verein, den wir dann auch in den nächsten Wochen immer auch noch genauer im Blick haben werden, wie sich das Ganze dann jetzt weiterentwickelt und ob man da vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen weiter unten reinrutscht. Das will man natürlich mit dieser Verpflichtung ein wenig verhindern und einen Gegentrend setzen.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie er sein Leistungslevel da haben kann und dann auch den Erlangen helfen kann. Und dann zum Abschluss noch eine Meldung aus der Frauenbundesliga, denn dort hat der SGB Bietigheim den Vertrag mit der Nationalspielerin Julia Meidhof um ein Jahr verlängern können. Die wäre nämlich zum Sommer ausgelaufen und jetzt bleibt sie nochmal um eine weitere Spielzeit. Natürlich für Bietigheim sehr schön, spricht auch dafür, dass sie auch die deutschen Topspielerin halten wollen. Und dann schauen wir mal dann, wie es dann für sie weitergeht, ob sie dann ihren Leistung so weiterhalten kann und ob sie dann wirklich dann auch in Bietigheim bleibt, weil Verlängerung für ein Jahr spielt auch dafür, dass sie vielleicht dann auch wie andere Spielerinnen vielleicht auch sich international ausprobieren möchte.
Ja, ich glaube, das ist den Verantwortlichen auch durchaus klar, dass man sie auf kurz oder lang durchaus auch an einen Top-Team aus dem Ausland dann verlieren wird. Markus Gaugisch, der Trainer der Bietigheimer, hat auch gesagt, dass sie wirklich das größte deutsche Talent auf dieser Position ist. Von daher denke ich, weiß man schon, was da demnächst oder dann vielleicht nach Erfüllung des neuen Vertrages dann blühen könnte. Aber ja, durchaus schon sich gut entwickelt, in der Nationalmannschaft eingelebt, ein positiver Aktivposten auf jeden Fall gewesen, auch bei den letzten Turnieren. Aber auch noch definitiv Potenzial, was die Leistung angeht und Potenzial nach oben. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, aber ich denke, ganz, ganz gut in Bietigheim zu bleiben. In der nächsten Saison ja dann auch sehr wahrscheinlich dann wieder Champions League Handball in Bietigheim, wenn das so weitergeht in der Liga. Dementsprechend, ja, denke ich mal, für sie auch nochmal eine ganz, ganz gute Entscheidung, bevor es dann wahrscheinlich den nächsten Schritt gibt im nächsten Jahr dann.
Ja, da bin ich absolut bei dir, genau. Und damit wollen wir unseren heutigen Talk beenden, unseren heutigen Podcast. Wir hoffen euch, dass es gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne eine Rezension lassen bei Spotify oder auch bei iTunes. Ihr dürft uns gerne Feedback schreiben. Was euch gut gefallen, woran sollen wir arbeiten, was sind Themen, die wir vielleicht auch gerne dann nach der Handball-EM mal auch angehen sollten, weil dann gibt es natürlich wieder mehr den Blick auf den deutschen Ligenhandball und auch den europäischen Vereinshandball, der jetzt so ein bisschen auch gerade bei den Frauen ein bisschen außen vor gelassen ist, weil halt die Handball-EM so ein bisschen alles überstrahlt. Ansonsten dürft ihr uns gerne auch natürlich folgen. Bei Twitter gibt es die Möglichkeit bei Tim, dem Handle tim_detdetmar23. Bei mir ist es seppmaster56. Und ja, genau, sollte uns weiterhin gewogen bleiben. Wir werden dann spätestens wahrscheinlich Richtung Halbfinale davon noch was machen oder Finalwochenende. Da werdet ihr dann vielleicht nochmal was von uns hören und dann auf jeden Fall dann noch nach den Finalspielen gibt es dann den aktuellen Podcast dann von uns. Deswegen uns unbedingt abonnieren, euren Freunden empfehlen und dann gibt es uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.